Deutschlandfunk Interview.
Schauen wir also auf die Situation im Nahen Osten. Dass ein Gegenschlag gegen den Iran ansteht, das scheint klar. Die Frage ist nur, wann und wie groß fällt Israels Reaktion aus? Und immerhin, der US-Präsident Joe Biden hat sich seine Zuversicht bewahrt. Ich glaube nicht, dass es einen umfassenden Krieg geben wird. Ich denke, wir können das vermeiden, so wird er heute zitiert. Die Frage ist nur, wie viel Einfluss hat er noch? Am Telefon ist jetzt Wolfgang Ischinger, langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dort weiter Präsident des Stiftungsrats. Und zuvor auch Botschafter der Bundesrepublik, unter anderem in Washington. Guten Morgen, Herr Ischinger.
Guten Morgen.
Kann Israel es mit allen gleichzeitig aufnehmen im Nahen Osten?
Naja, Israel tut das ja zurzeit. Aber ich finde, der interessante Punkt ist, dass eigentlich keine der großen Mächte, nicht nur Joe Biden, den Sie gerade zitiert haben, keine der großen Mächte ein Interesse haben kann an diesem sogenannten großen regionalen Krieg. Also China hat ein großes Interesse an der Region, ist aber militärisch kaum präsent, verglichen etwa mit den USA. Russland braucht die Unterstützung auch militärischer Art aus dem Iran und kann eigentlich kein großes Interesse daran haben, dass der Iran jetzt in einen größeren Krieg gegen Israel hineingezogen wird. Die Europäer sind ohnehin natürlich auf der Seite derjenigen, die versuchen, eine Ausweitung dieses Kriegs mit möglichst allen diplomatischen Mitteln zu verhindern. Die Gegenmeinung finde ich interessant, aber fragwürdig, nämlich die Gegenmeinung, die vor allen Dingen auch in Israel diskutiert wird, ist dieser militärische Zwischenerfolg, den Israel erzielen konnte, gegenüber der Hezbollah, aber natürlich auch gegenüber Hamas, die große Gelegenheit, die geostrategische Gleichung in der Region zu verändern, die Macht Teherans so massiv zu beschneiden, dass Teheran nicht mehr als Feind, als langfristiger Gegner Israels agieren könnte. Dazu kann ich nur sagen, Sie haben ja gesagt, ich war vor langen Jahren mal Botschafter in den USA. Das erinnert mich an den Wunschtraum der sogenannten Neocons aus der Zeit vor 20 Jahren, aus der Zeit von George W. Bush, als man dachte, dass man durch die Eliminierung von Saddam Hussein die ganze Region verändern könnte zugunsten des Westens, zugunsten Israels, zum Nachteil der Terroristen.
Ich erinnere mich.
Das hat sich als Fehlkalkulation erwiesen. Deswegen würde ich warnen vor allzu großen Träumen.
Ich kann mich gut erinnern, Sie waren damals der Botschafter der rot-grünen Regierung, die sich dagegen gestellt hat. Mit anderen Worten, Sie haben noch mal gerade darauf hingewiesen, dass es ein Trugschluss sei, jetzt mit militärischer Gewalt sozusagen eine komplette Neuordnung des Nahen Ostens anzustreben. Aber es scheint ja trotzdem so, dass Benjamin Netanyahu genau das anstrebt, oder nicht?
Das scheint so, in der Tat. Was mir fehlt, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, ist der politische, strategische Plan, der diesen militärischen Erfolg in eine langfristige Strategie, in eine langfristige politische Siegstrategie umsetzen könnte. Diesen politischen Plan kann ich zurzeit nicht erkennen. Vielleicht kommt er ja noch, vielleicht sehen wir ihn noch nicht. Aber das scheint mir das zentrale Problem zu sein, dass hier auf militärische Erfolge gesetzt wird, die sich, so muss man fürchten, im Laufe der Zeit nicht als sustainable, also nicht als nachhaltiger politischer Erfolg erweisen werden. Man muss an die eigentlichen Ursachen herangehen. Das schließt das Thema der Zukunft der Palästinenser ein. Dann sind wir relativ schnell bei dem Thema Zwei-Staaten-Lösung. Und das schließt natürlich auch die Frage ein, wie kann langfristig ein Verhältnis zwischen Israel und dem Iran aussehen, das nicht aus gegenseitiger Bedrohung, einschließlich mit möglichen nuklearen Elementen besteht.
Okay, dann gucken wir aber erstmal trotzdem, bevor wir nochmal wieder auf die langfristigen Perspektiven kommen, auf die kurzfristige, auf die ganz unmittelbare Perspektive, dass es eine wie auch immer geartete Vergeltung geben wird gegen den Iran. Das ist unabdingbar, auch aus Ihrer Sicht wahrscheinlich.
Es wäre merkwürdig, Es wäre kaum nachvollziehbar, wenn Israel darauf verzichten würde, auf diesen ja wirklich massiven Angriff mit Raketen, Drohnen und so weiter aus dem Iran zu verzichten. Also ich glaube, das schuldet Israel sozusagen schon mal der eigenen Selbstachtung. Die Frage ist eben nur, wird dieser Gegenschlag so ausgeführt, dass man sowohl in Teheran wie sonst wo in der Welt sieht, das ist ein kalkulierter Schlag, der nicht dem Ziel zielt, jetzt einen noch massiveren iranischen Gegenschlag zu provozieren? Oder ist es der Versuch, tatsächlich den Iran in die Knie zu zwingen? Ja. Dann wird es ernst.
So, jetzt ist aber natürlich die Gefahr durch den Iran, gerade für den Westen, virulent. Es kann ja eigentlich nicht im Interesse sein des Westens, dass der Iran ist genau das Stichwort, eine Atombombe entwickelt. Also es hat ja durchaus auch eine Logik aus der Sicht Israels zu sagen, so, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Gegenschlag gegen den Iran zu machen. Wir gehen auf die Atomanlagen, damit eben die Bedrohung auf absehbare Zeit, dass der Iran eine Bombe entwickelt, eine eigene, dass sie einfach nicht mehr gegeben ist.
Also ob die israelische Luftwaffe imstande ist, die zum Teil tief verbunkerten iranischen Nuklearanlagen tatsächlich so anzugreifen, dass die auf längere Sicht, auf viele Jahre hinaus nicht mehr funktionsfähig sein würden, vermag ich nicht zu beurteilen. Zweifel daran sind, soweit ich das weiß, nicht unbegründet. Und wenn tatsächlich ein solcher Versuch, das nukleare Potenzial des Iran lahmzulegen, wenn der schief geht, wenn der nicht erfolgreich ist, dann müsste man befürchten, also das, was ich jetzt hier sage, ist ja alles hochspekulativ, dann müsste man befürchten, dass im Nachklapp zu einer solchen Aktion die Entschlossenheit des Iran, sich eben doch Nuklearwaffen zu besorgen, sie zu entwickeln, sich verdoppeln wird. Darin sehe ich das eigentliche Dilemma. Die Frage lautet, gibt es vielleicht doch noch, gerade mit diesem neuen iranischen Präsidenten, eine Chance, zu einer erneuten Vereinbarung mit dem Iran zu kommen? Oder bleibt tatsächlich nur die militärische Lösung? Ich vermag die Antwort darauf nicht zu geben, aber wie gesagt, ich habe Zweifel, ob ein israelischer Schlag gegen den Iran dieses nukleare, mögliche künftige Drohpotenzial des Iran tatsächlich dauerhaft begrenzen oder gar auslöschen könnte. Mhm. Darin liegt das große strategische Problem, und ich nehme an, das ist auch ein Kopfschmerz, der nicht nur Joe Biden, sondern tatsächlich auch Bibi Netanyahu den Schlaf raubt.
Tja, jetzt ist es aber, wo Sie auch gerade das strategische Interesse angesprochen haben, so, dass Netanyahu bisher erkennbar profitiert von der fortwährenden Eskalation nach dem 7. Oktober innenpolitisch. Seine Beliebtheitswerte in Israel waren im Keller und jetzt sind sie wieder relativ gut. Ich glaube, er ist mittlerweile der zweitbeliebteste Politiker wieder in Israel. Welches Interesse sollte er haben, innezuhalten?
Keines. Natürlich, aus Netanyahus Sicht ist die Rechnung, die militärische und für ihn persönlich auch die politische Rechnung, in der Tat bisher aufgegangen. Aber die Frage, die wir ihm stellen müssen, auch im eigenen Interesse Israels und der ganzen Region, ist, wo ist der politische Plan? Wie soll künftig das Verhältnis zwischen Israel und dem Libanon? Wie soll künftig das Verhältnis zwischen Israel und den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen aussehen? Und wie soll eine regionale, ich scheue mich ja fast den Begriff auszusprechen, Sicherheitsarchitektur aussehen, die verhindert, dass es immer wieder zu solchen eskalatorischen Maßnahmen kommt, wie jetzt diesen wiederholten Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran. Also der große politische Plan fehlt mir. Und das ist natürlich angesichts des nur noch wenige Tage bevorstehenden der Wahlentscheidung in den USA jetzt auch nicht zu erwarten, dass jetzt sozusagen aus Washington das große Machtwort gesprochen wird. In Washington geht es jetzt um den Kampf zwischen Frau Harris und Trump, wo da passt diese Auseinandersetzung im Nahen Osten natürlich nicht gut rein. Ich glaube, keiner von beiden kann davon jetzt entscheidend profitieren. Aber man könnte natürlich große Fehler machen. Und es sind aus meiner Sicht auch schon Fehler gemacht worden.
Ist das der Wahlkampf der entscheidende Grund, warum es so wirkt, als hätte Joe Biden praktisch null Einfluss auf Benjamin Netanyahu?
Der Wahlkampf ist sicher ein wichtiges Element gewesen in den vergangenen Monaten und langen Wochen, als die amerikanische Seite ja sehr, sehr intensiv versucht hat, einen Waffenstillstand zu erreichen, um die Geiselbefreiung zu ermöglichen. Man hat auch aus Wahlkampfrücksicht natürlich nicht zu Methoden gegriffen, um Israel hier stärker etwa unter Druck zu setzen, etwa durch Entzug durch Liebesentzug, sage ich mal, durch Nichtlieferung von Waffen etc. Das hätte man unter normalen Umständen vielleicht leichter in Betracht ziehen können. Das hat man mit Rücksicht auf die Wahlkampfaussichten unterlassen. Deswegen glaube ich schon, wird nach dem 5. November, egal welcher der beiden Kandidaten oder Kandidatin diese Wahl gewinnt, wird Amerika sich wieder etwas freier fühlen, in der Region als Akteur aufzutreten. Im Augenblick wäre ja für Joe Biden nichts schlimmer, als wenn er zugeben müsste, dass er jetzt amerikanische Soldaten im Nahen Osten sozusagen ins Gefecht schicken müsste. Ich glaube, das fänden die amerikanischen Wähler nach dem desaströsen Abzug aus Afghanistan vor 2 Jahren außerordentlich unerfreulich.
Herr Ischinger, wir haben leider nur noch eine halbe Minute, also müsste die nächste Antwort relativ kurz ausfallen. Ich stelle die Frage trotzdem noch schnell. Hätte ein Donald Trump, ein US-Präsident Trump, mehr Zugriff auf Benjamin Netanyahu?
Ich glaube nicht, dass das so sehr eine Frage der persönlichen Affinitäten oder des Gegenteils ist, sondern dass es hier um Macht geht. Und ich glaube, dass Benjamin Netanyahu ein außerordentlich begabter und erfahrener Politiker ist, der alle seine Möglichkeiten mit den USA zu nutzen weiß, egal ob das jetzt 4 Wochen vor der Wahl ist oder nach dem Wahlkampf. Also Netanyahu darf man nicht unterschätzen.
Wolfgang Ischinger, vielen Dank.
Danke Ihnen.